dieser Anfangszeit würde ich die Überschrift geben aus Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Das war meine Freude, das habe ich erlebt. Und diese Freude wünsche ich einem jeden von euch, dass sie euch ein Leben lang erhalten bleibt. Denn mit den Jahren wirst du dich umschauen in der Gemeinde und feststellen, bei genauer Betrachtung, das sind ja nicht alles engelgleiche Wesen, die sich da zusammenfinden an den Wochenenden. Das sind ja Menschen mit ihren Stärken und Schwächen, mit ihren Eigenarten und Vorlieben, eben Menschen wie du und ich, alle auf dem Weg. Aber das Gute, was sie sich vornehmen, gelingt ihnen doch nicht immer, wie es dir und mir ja auch nicht immer gelingt. Doch ich kann euch Mut machen. Die Gemeinde ist nicht nur der Ort, wo wir fröhliche Lobpreislieder singen und jede Woche einmal für 2 Stunden zusammenkommen, um Gemeinschaft zu pflegen und dann wieder jeder in sein Haus zurückgeht. Paulus hat das mal in einem seiner Briefe auf den Punkt gebracht, in Galater 6, Vers 2. Da sagt er ganz nüchtern, einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wenn ich das in jungen Jahren gelesen habe, und ich habe es oft gelesen, dann habe ich manchmal gedacht, naja, ist ein guter Text für so einen Pfadfinder. Der sieht an der Ampel eine alte Dame stehen mit einem schweren Einkaufskorb. Er hilft ihr über die Straße und entscheidet sich, ich trage ihr den Korb auch noch bis vor die Wohnungstür. Jeden Tag eine gute Tat. Einer trage des anderen Last. Oder wie es mir ging als Heimleiter auf der Marienhöhe, als wir noch kein Gemeindezentrum hatten, wurde die Turnhalle eingeräumt zu jedem Wochenende. 600 Stühle, war noch alle besetzt, waren die größte Gemeinde in unserem deutschen Bereich als Adventgemeinde. Und meine Aufgabe war es, mit meinen Theologiestudenten das Podium rüberzutragen von der Aula in die Turnhalle. Und ich hatte 2 bestimmt, die das tun sollten. Und wenn ich abends schaute, ob alles eingerichtet war in der Turnhalle, alles war da, nur das Podium fehlte. Das Sprechpult. Was blieb mir übrig? Die waren längst nach Hause gefahren fürs Wochenende. Dann habe ich das geschultert. Und wenn es sich so fand, dass ich am nächsten Morgen auch noch die Predigt dort hatte, dann habe ich unterwegs gedacht, ich bin wohl der einzige Prediger in Deutschland, der sein Sprechpult erstmal rübertragen muss, damit er morgen weiß, wo er steht und seine Bibel und sein Konzept hinlegen kann. Aber das alles hat Paulus wohl nicht gemeint, als er sagte, einer trage des anderen Last. Mit solchen Nebensächlichkeiten hat er sich nicht beschäftigt. Gemeint ist doch eher, stell deine eigene, vermeintliche oder tatsächliche Last mal an die Seite, damit du die Hände und den Kopf frei bekommst für die Last des anderen. Da reicht es nicht, im Vorbeigehen zu fragen, weil du siehst, dass jemand in gedrückter Stimmung ist, na, wie geht's, und dann weiterzugehen. Da musst du schon stehen bleiben. Da musst du schon genau hinhören. Und ich habe das diese Woche wieder erlebt. Das macht das Wesen der Gemeinde aus. Wenn da jemand ist, der Leid trägt, der einen Verlust erlitten hat, dann kommen wir alle zusammen, ohne viel Worte. Dann ist die Friedhofskapelle gefüllt. Da muss die Hälfte der Teilnehmenden stehen bleiben. Aber alle wollen dabei sein und sagen, wir tragen mit dir. Du bist nicht allein. Unsere Gebete begleiten dich. Vor Jahren rief mich jemand an, hast du ein paar Minuten Zeit für mich? Ich sagte, gern, für dich immer, wir waren Jahrzehnte befreundet. Und er sagte zu mir, eigentlich bist du zu jung für das, was ich dir sagen will. Er war 15 Jahre älter als ich, liegt schon eine Weile zurück. Und er sagt, heute, am 31. Januar, muss ich mit jemandem reden. Und dann kam es aus ihm heraus. Im letzten Krieg, er war Oberleutnant, und am 31. Januar 1945, da ging das schon zu Ende. Der Rückzug war da immer weiter. Er wollte seine Leute möglichst ohne Schaden nach Hause bringen. Und die Front war ruhig. Er wusste nicht mehr, wo ist der Gegner. Und dann hat er gesagt, wer meldet sich freiwillig? Wir müssen eine Erkundungsfahrt machen. Wir müssen sehen, wo die Frontlinie verläuft. Und da meldeten sich drei freiwillig. Ein Fahrer und noch zwei, die mitgefahren sind. Und er sagt, wir fuhren dann los. Es war alles eine unheimliche Stille. Und auf einmal ein Maschinengewehrgabe und der Fahrer, der neben mir sitzt, getroffen. Tot. Und er war ein Familienvater, sagte er. Und er hatte sich freiwillig gemeldet. Und ich hatte ihn mitgenommen. Das war die Last, die ihn 60 Jahre begleitet hat. Er ist längst zur Ruhe gelegt worden. In der Auferstehung wird er ohne diese Last zu einem neuen Leben erweckt worden. Weil die Schrift sagt, das bleibt hinter uns, dass man der vorigen Dinge nicht mehr gedenken wird. Oder ich denke an den Krankenbesuch während meiner aktiven Zeit. Ich klingel an der Tür, und die Frau des Kranken macht mir auf und sagt, komm schnell rein, er tut gerade seinen letzten Schnaufer. Ich hatte ihn immer besucht in den Monaten vorher, hatte einen Gehirntumor, er war Architekt, er wohnte gegenüber von der Residenz von Hans-Dietrich Genscher, dort in Godesberg-Pech. Immer wenn ich rausschaute, mal aus dem Fenster, der Wachsoldat lief da hin und her, bewachte den Hans-Dietrich, und ich habe gedacht, ich habe doch einen besseren Beruf. Ich kann Menschen besuchen, mit ihnen sprechen über das, was sie bewegt, als der da langweilig hin und her läuft. Und ich erinnerte mich an die Gespräche, wie ich mit diesem Kranken hatte. Er wollte noch sein Haus umbauen, falls eine Behinderung zurückbliebe. Aber dann kamen ihm Zweifel. Dann wusste er, es wird nicht besser, war inoperabel. Und jetzt war es soweit, seine Frau war Krankenschwester und sie wusste, das zu deuten. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich an sein Bett gesetzt und ich habe ihn aus Römer 5, denn das Gehör ist ja immer noch da bis zuletzt, für ihn und seine Frau aus Römer 5, den Vers 8 haben wir heute Morgen schon gehört, vorgelesen. Da wir nun sind gerecht geworden durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Als ich das gelesen hatte, hat er den letzten Atemzug getan und seinen Kopf zur Seite gelegt. Ich meine, es ist gut, wenn man mit der Gewissheit dieses Leben beenden darf, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Die Last des anderen zu tragen, meine Lieben, das ist nicht so sehr eine Frage der breiten Schultern, sondern ob du ein mitfühlendes Herz hast, ob du zuhören und Dinge für dich behalten kannst, die dir anvertraut werden, vor allem wenn es Fragen sind, die Eheleute betreffen. wenn du bereit bist, sagt Paulus, neben den eigenen Lasten auch noch die Lasten des anderen mitzutragen, dann wirst du das Gesetz Christi erfüllen. Das ist eine wunderbare Verheißung, die mir Mut macht, kann auch dir Mut machen, Lasten des anderen zu tragen. Und wenn du in all den Jahren gelernt hast, tatsächlich Lasten zu tragen, kann es sein, dass eine weitere Aufgabe, die vielleicht noch ein wenig schwerer ist, auf dich zukommt. Paulus spricht davon in Kolosser 3, Vers 13. Und ertrage einer den anderen und vergibt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Der erste Satz in diesem Text hat mich immer irritiert. Lasten mittragen, ja, dazu bin ich bereit, da bin ich dabei. Aber Menschen ertragen, das kann ein schweres Geschäft sein. Und ich möchte nicht als Prediger ertappt werden dabei, meisterlich über Dinge zu reden, in denen ich selbst noch Lehrling bin im ersten Lehrjahr. Einer ertrage, ertragt einander. Das ist ein schwieriges Wort. Ich habe in 12 Übersetzungen nachgeguckt, ob da nicht irgendwie ein bisschen Ablass drin ist, ein bisschen leichter das Ganze. In 8 Übersetzungen steht, tatsächlich ertrage einer den anderen. 2 Übersetzungen sagen, tragt einander. Und 2, das waren aber moderne. Kommt miteinander aus, streitet nicht miteinander. Meine Lieben, das trifft es nicht. Das hat nicht das Gewicht. Das ist genauso wie unsere Mutter, als wir klein waren und zum Mittagessen noch was einkaufen musste und sagt, seid aber friedlich miteinander. Stellt nichts an. Das meint Paulus nicht. Ich weiß noch, meine Schwester rief mich an vor 14 Tagen. Eben bei den Gelegenheiten, als die Mutter noch schnell zum Kaufmann musste, da war sie nämlich auf den Stuhl gestiegen, hatte geschrien, die Mutter ging ja hinten durch den Garten weg. Und ich stand in Seelenruhig daneben, war ja ein paar Jahre älter als sie, sagt, sie hat eine kräftige Stimme, sie wird mal eine gute Sängerin. Hat sie sich gut gemerkt. Nein, aber das lasse ich nicht gelten. Es geht tatsächlich darum, ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Da gibt Paulus uns 2 Hilfen an die Hand, die sich in seinem Leben bewährt waren. Ich habe mich viel mit Paulus beschäftigt. Er war ein sehr ungeduldiger Mann, besonders in seiner jüngeren Zeit. Aber er gibt einen Rat, vergebt euch untereinander, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Das muss ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufen. Gott ist langmütig, geduldig und verständnisvoll mit meinen Fehlern umgegangen. Er hat mir vergeben, wo ich versagt habe. Er trägt mir das nicht nach. Ich habe nie von Gott irgendwie etwas in der Art gehört, dass er mir Vorhaltungen gemacht hätte. Wie konntest du nur? Du hast mich enttäuscht. Menschen haben mir das schon gesagt, als ich jünger war. War aber nicht nötig. Die Vorhaltung habe ich mir selber schon gemacht. Aber Gott habe ich immer ganz anders erlebt. Er erträgt meine Eigenarten und zieht trotzdem seinen Segen nicht von mir zurück. Dafür bin ich ihm dankbar. Warum ist Gott so, obwohl wir ihm so viel Mühe machen? Seine Antwort kommt ohne Zögern, weil ich euch liebe. Und wer liebt, der kann ertragen und vergeben, und zwar nicht zähneknirschen, sondern von Herzen. Das meint Paulus wohl, wenn er gleich nach dem Ertragen und vergeben können weiter sagt, in Kolosser 3, Vers 14, über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Viele haben sich bemüht, das Geheimnis der Liebe zu ergründen und zu erklären und greifbar und fassbar zu machen. dass man es so mal richtig darstellen könnte. Was ist das eigentlich? Der Psychoanalytiker und Eheberater Erich Fromm hat es so formuliert: Liebe ist lebendige Anteilnahme am Leben und Wachstum dessen, den ich liebe. Das gilt in der Gemeinde ebenso wie in der Ehe. Weiter sagt er: Reife Liebe zeigt sich in 4 Merkmalen: Sorge, Verantwortung, Respekt und Kenntnis. Bei all diesen Merkmalen stehe nicht ich im Mittelpunkt, sondern mein Gegenüber. Nicht meine Bedürfnisse, sondern die Bedürfnisse des anderen bewegen mich. Sorge, das meint doch, mich in die Lage des anderen hineinfühlen zu können, mit ihm zu empfinden. Wie kann ich eine Hilfe sein? Was bewegt sie oder ihn? Verantwortung entsteht immer da, wo Menschen sich ganz nahe kommen. Jesus ist seinen Jüngern, seiner kleinen Gemeinde, ganz nahe gekommen und hat dann auch gesagt: Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Als drittes zeigt sich Liebe auch in Respekt vor dem Anderssein des anderen. Ich will ihn oder sie nicht nach meinen Vorstellungen umbilden. Das wäre anmaßend, mich zum Maßstab für andere zu machen. Ich kenne ja selbst meine Fehler und Eigenarten. Also warum sollten andere so werden wie ich? Kann ich mir doch gar nicht wünschen. Ja, das Ganze gilt in der Ehe genauso wie in der Gemeinde. Ein 4. Merkmal der Liebe ist Kenntnis. Das Schönste in allen Berufen, die ich hatte, zuerst als Buchevangelist, wo ich christliche Bücher in die Heime getragen habe, fast 2 Jahrzehnte und mit Menschen gesprochen habe, und dann später als Heimleiter, als Lehrer, als Seelsorger. Das Schönste war, junge und ältere Menschen kennenzulernen, ihnen zuzuhören, ihre Bedürfnisse zu erfahren, ein Stück weit an ihrem Leben teilzunehmen, ihre Bedürfnisse zu erfahren. All das, das hat mir große Freude gemacht. Wenn ich bedenke, als ich anfing, Hausbesuche zu machen, war ich 21 Jahre alt. Da sind mir als erstes begegnet, das war 1950, die Flüchtlinge, die Vertriebenen. Die wohnten noch in den Baracken, die die Wehrmacht und der Arbeitsdienst zurückgelassen hatte. Häufig christliche Leute, Ostpreußen, Schlesien. Westpreußen, habe sie alle am Dialekt erkannt und wusste, wen ich jeweils vor mir hatte. Und sie haben ihre Geschichte erzählt, obwohl sie 3-mal so alt waren wie ich. Ja, und wenn ich daran denke, in den 12 Jahren, die ich euch jetzt besuche, haben wir uns doch etwas kennengelernt. Und dabei ist die Wertschätzung füreinander gewachsen. Wenn ich zu viel gesagt habe, ich kann ja nur für mich sprechen. Ja, wir sind nicht überfordert mit der Aufforderung, einer trage des anderen Last. Auch nicht mit der Bitte, ertragt einander, vergebt euch untereinander, wie Gott euch vergeben hat. Jesus hat uns das vorgelebt. Zum Schluss verrate ich euch ein Geheimnis. Wenn du anteilnehmend für andere da bist, auch für deine Ehepartner, deine Partnerin, wirst du selbst nicht zu kurz kommen. Wer auf diese Weise das Gesetz Christi erfüllt, darf sich getragen wissen von den Gebeten und den wohlmeinenden Gedanken und der Zuwendung seiner Glaubensgeschwister und Freunde, auch des Partners, auch von der Zustimmung Gottes. Du wirst damit bewusst oder unbewusst zur Einheit und zum Wachstum der Gemeinde beitragen und selber wachsen in allen Stücken. Als ich vor mehr als 70 Jahren am Tag meiner Taufe Gott um seinen Segen bat für meine Mitarbeit in der Gemeinde, da wusste ich nicht, was da alles in den Jahrzehnten auf mich zukommen würde. Aber eines kann ich sagen, er hat mein Gebet von damals, meinen Herzenswunsch, erhört. Darum kann ich jeden Mut machen, der noch seinen Platz und seine Aufgaben in der Gemeinde und im Leben sucht. Ich darf dir zurufen, Gott wird dir niemals seine Hilfe entziehen. Er wird dich nie im Stich lassen. So habe ich ihn erlebt, dafür danke ich ihm von Herzen. Und wenn ich in nächster Zeit irgendwann aufhören werde zu predigen, dann dürft ihr wissen, dass ihr in meiner Lebensgeschichte einen wichtigen und guten Platz eingenommen habt in meiner ausklingenden Lebensgeschichte. Der Herr segne euch. Ich wünsche euch alles Gute. Amen.